Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie also zu der Vorlesung im Wintersemester. Die ist die erste einer Folge von Vorlesungen, wo ich mich mit dem Verhältnis von Politik und Philosophie in unserer historischen Gegenwart auseinandersetzen möchte. Für das Sommersemester habe ich eine angemeldet über Philosophie und Politik in der großen Krise 1914 bis 1945. Und dann wird sicherlich noch was kommen über 1945 bis 1991 und vielleicht auch noch was über 1991 bis zur Gegenwart. Das kann ich noch nicht ganz abschätzen. Aber das ist so in etwa das Format. Ich werde versuchen, das nicht so zu machen, dass jede Vorlesung auf der anderen aufbaut, weil das ist dann schwer zu handeln und schwer zu verdauen, sondern wird immer wieder neu ansetzen, aber neuen Stoff diskutieren. Wobei vielleicht eine Vorbemerkung angebracht ist, nämlich Sie sind hier in einer philosophischen Vorlesung. Und das ist natürlich mit seinen eigenen Eigentümlichkeiten und auch Risiken behaftet. Wenn wir davon ausgehen, dass politisches Denken im Titel, ne, da muss ich noch vielleicht einfügen, dass ich den Titel in dem Handout, wo so entnehmbar ist, was ich so ungefähr mir vorgenommen habe, geändert habe, indem ich einmal politisches gestrichen habe. Nämlich statt zu sagen politisches Denken und politische Philosophie, heißt es jetzt einfach nur politisches Denken und Philosophie, weil das könnte sonst das Missverständnis auslösen, dass es hier nur um die Spezialdisziplin politische Philosophie, die nicht nur eine Spezialdisziplin, sondern auch ein spezifischer Ansatz zur Diskussion des Verhältnisses von Philosophie und Politik ist. Und diese Einschränkung möchte ich nicht vornehmen. Deswegen, also, es geht um das Verhältnis von Politik und Philosophie in dieser langen Zeit seit 1870, von der ich davon ausgehe, dass sie für unsere historische Gegenwart von prägender Bedeutung ist. Nochmal jetzt zurück zur Vorbemerkung, also politisches Denken als Deliberation zu fassen, heißt sowohl darauf aufmerksam zu sein, dass es kognitiv im politischen Denken um bestimmte Gegenstände geht. Was ist etwas? Wie funktioniert es? Wohin tendiert es? Wie kann dies verändert werden? Wie kann der Mechanismus, der zugrunde liegende Mechanismus verändert werden? Das sind alles auch Fragen der Deliberation. Aber sie setzen eben eine kognitive Durchdringung des Gegenstandsbereichs voraus. Andererseits geht es in politischer Deliberation eben nicht nur darum, sich ein verlässliches Bild, eine verlässliche Darstellung des Gegenstandsbereichs zu verschaffen, das wäre dann ja einfach nur Wissenschaft, sondern es geht darum zu diskutieren, wie sich das, was wir auf diese Weise erkennen können, zu dem verhält, was wir wollen und wünschen. Wobei, wie wir sehen werden, hier es schwierig ist, scharf zu trennen. Es ist zwar richtig, dass die Naturalistic Fallacy zu beachten ist, die da verbietet, aus Seinssätzen Sollenssätze logisch abzuleiten. Aber bei der Frage, was sollen wir jetzt tun, steckt in dem Setz, in dem Jetzt, in der Situation, auf die wir uns beziehen, eben ganz viel auch an Aussagen über das Sein. Und ohne das Sein der Situation zu durchdringen, kann man auch kein vernünftiges Sollen, ein Projekt, ein Imperativ oder ähnliches formulieren. Zweitens, glaube ich, gibt es ein großes Hindernis, um das zu diskutieren, was ich hier diskutieren möchte, nämlich die eingefahrenen Vorstellungen von Ideologie, Philosophie und Wissenschaft. Wobei diese eingefahrenen Vorstellungen meistens so akzentuiert sind, dass irgendwie ganz klar ist, was was ist. Das heißt, dass es da gar kein Problem gibt, wie man Ideologie, Philosophie und Wissenschaft voneinander unterscheiden kann. Das scheint mir aber nicht so einfach zu sein. Der klassische sozusagen Exempelbereich dafür ist das, was so unter dem Namen Ökonomie oder Volkswirtschaftslehre durchgeht, wo es politisch durchaus bestimmte, ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Fragestellungen und Grundbegriffe gibt, die politisch umkämpft sind. Man kann jetzt die Auffassung vertreten, dass einige davon wahre Wissenschaft sind und die anderen Ideologien, die in der Form von Wissenschaft auftreten. Die Frage ist natürlich, ob das der Situation wirklich angemessen ist und wie man dann die wahre Wissenschaft herausfindet, wobei man sozusagen distanziert beobachtend feststellen kann, dass das im Grunde ganz einfach gelöst wird. Jede Schule hält das, was sie selber vertritt, für wahre Wissenschaft und das, was die anderen vertreten, für Ideologie. Aber das ist natürlich ein billiger Ausweg, der insbesondere nicht dazu geeignet ist, eine kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansprüchen zu tragen. Ähnliches gilt für die Philosophie. Wenn wir mal davon absehen, dass es natürlich auch Philosophen gibt, die Philosophie als Wissenschaft zu betreiben behaupten. Das war bis zu Hegel gewissermaßen normal. Und seit Hegel gibt es jedenfalls gewichtige Schulen der Philosophie, die diesen Anspruch erheben. Und andere, die sagen, ja, also von der Ideologie unterscheidet sich die Philosophie eigentlich nur dadurch, dass die Philosophen argumentieren, also zu überzeugen versuchen, während die Ideologen überreden, also damit einen klassischen Unterschied aus der Rhetorik zur Unterscheidung heranführen. Und die Wissenschaftler neigen dazu zu sagen, also unsere Fragen, die kommen aus der Untersuchung des Gegenstandes. Also wenn man sich wirklich in den Gegenstand versenkt, dann kommt man zu unseren Fragen und das hat sich in der Wissenschaftsgeschichte so herausgebildet und das ist eigentlich kein Prozess, den man auf die Subjektivität einzelner Wissenschaftler zurückführen kann, sondern es gibt so etwas wie einen objektivierbaren Gang der Wissenschaft, der gewissermaßen durch diese individuellen Wissenschaftsobjekte hindurchgeht. Ich denke, für dieses, was ich nennen würde, exzentrische Verständnis von Wissenschaft, das explizit nicht subjektivistische Verständnis von Wissenschaft, ist viel zu sagen. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie verhält sich dann Wissenschaft zur Philosophie? Kommen wir dann in eine Situation, in der wir eines Tages nur noch Wissenschaft betreiben und Philosophie sich endlich als überflüssig erwiesen hat? Dieser Gedanke ist ja seit dem Positivismus Auguste Comtes in den unterschiedlichsten Gestalten historisch vertreten worden, gerade in der Epoche, mit der wir uns beschäftigen wollen. Die Tatsache, dass aber das Verschwinden der Philosophie, wie ich hier jetzt auch exemplifiziere, nicht stattgefunden hat, lässt doch diese Vorstellung, der Fortschritt der Wissenschaft würde die Philosophie eliminieren, einigermaßen problematisch erscheinen. Ähnliches gilt für das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Richtig ist, dass sich die Wissenschaft aus ihrer Gegenstandsuntersuchung ergibt. Aber wie man gerade jetzt an der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union sehen kann, gibt es auch politische und juristische Entscheidungen, die in die Art von Forschung und die Art von Fragestellung konstitutiv eingehen. Und die ergeben sich ja nicht einfach durch Hingucken, sondern die ergeben sich dadurch, dass ein bestimmter Zugriff organisiert wird. Und wie dieser bestimmte Zugriff organisiert wird, das muss ja irgendwie erörterbar und kritisierbar sein. Das kann man ja vielleicht nicht nur daran bemessen, wie erfolgreich das Resultat ist. Und in der Tat, also das Verhältnis von Wissenschaft und Politik, wenn es denn so ist, dass es eben nicht den einen Gang der Wissenschaft gibt, wo immer alles klar ist, was der nächste Schritt ist, sondern dass es unterschiedliche Optionen, unterschiedliche Finalisierungen, wie das genannt worden ist, von Wissenschaft gibt, dann hat auch Wissenschaft mit Politik, Wissenschaft mit Philosophie und Wissenschaft natürlich auch mit Ideologie zu tun. Und zwar nicht nur in den Bereichen, wo wir das ja schon angesprochen haben, im Bereich der Gesellschaftswissenschaften, sondern auch durchaus in den Bereichen von Naturwissenschaften und Technologie. Ich will nur ein Beispiel nennen. Der Streit um die Klimaforschung zeigt, wie politisch selbst Naturwissenschaften sein können. Und da ist ja auch eine interessante Form dafür gefunden worden, eine politische Form, nämlich das IPCC, das International on Climate Change, in dem Regierungen Wissenschaftsvertreter zusammengestellt haben, die irgendwie die ganze Zunft repräsentieren und jetzt in einem wissenschaftsinternen politischen Prozess jeweils zu bestimmen versuchen, was der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis für diesen Gegenstandsbereich ist und das dann als Beratungsgrundlage für das politische Handeln der Regierung gilt. Also hier ist ein sehr interessanter Zwitter konstruiert worden zwischen einem wissenschaftlichen und einem politischen Body, einer Körperschaft, die aber erkennen lässt, dass sozusagen das simple Bild, Wissenschaft ist Wissenschaft, hat mit Politik nichts zu tun, mit Ideologie auch nichts, sich so nicht aufrechterhalten lässt. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass ich so vorhabe, von 1870 bis zur Gegenwart vorzustoßen in mehreren Semestern. Das kann man natürlich jetzt, und habe das mit der These verbunden, das hat etwas mit unserer historischen Gegenwart zu tun. Das ist natürlich eine These. Man könnte genauso sagen, wieso die Französische Revolution oder die Englische Revolution oder die Niederländische Revolution, die Schiller so wichtig war, die sind genauso konstitutiv für unsere historische Gegenwart. Ich denke aber, dass das falsch ist. Das setzt natürlich voraus, dass man dann bestimmte, insofern geschichtsphilosophische Vorstellung entwickelt, was dann eine Epoche, ein Age, wie das Hobsbawm formuliert hat, der meines Erachtens zu viele Ages kennt. Ne? Da ist 1870 bis 1914 ist für ihn das Age of Imperialism, 1914 bis 1991 das Age of Extremes. Die hängen aber nun wirklich sehr eng zusammen. Also das Age of Imperialism hat mit einer gewissen Konsequenz zum Age of Extremes geführt und sozusagen produziert. Also diese Ages so voneinander zu trennen, ist natürlich sozusagen, wenn man Bücher einteilen will, ganz gut, aber als geschichtsphilosophische Überlegung nicht sehr vertrauenserweckend. Ich denke, man kann die These vertreten, und das ist die geschichtsphilosophische These, die hinter dieser Vorlesung steht, dass 1848 ein tiefer Bruch in der Weltgeschichte stattgefunden hat mit dem Scheitern der demokratischen Revolution in Europa. Was in eins fällt mit einem Scheitern der Philosophie, die Hegelianer waren alle mit dabei, bei der sozusagen konstitutionellen Revolution, bürgerlichen Revolution, die da in Deutschland in Gang gesetzt wurde. Es war auch in gewissem Sinne ein Scheitern der Aufklärung, weil die Aufklärung tatsächlich diese Vorstellung hatte, die vernünftige Revolution hervorzubringen, durch die die Hindernisse für das, was Kant das Herausgehen aus der Unmündigkeit genannt hat, diese Hindernisse endlich institutionell zu überwinden. Der konstitutionelle moderne Staat wurde gedacht als der Ort, in dem jeder und jede tatsächlich sich aufklären kann und aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit herausgeht. Dieses ist 48 gescheitert. Ich glaube, das wird oft unterschätzt, wie tief dieses Scheitern war. Ich will das nur anekdotisch an einem Punkt verdeutlichen. Der Hegelianer Kuno Fischer kriegte dann in den frühen 1860er Jahre Probleme, weil er Hegelianer war und sozusagen als Philosoph, er ist vor allem als Philosophiehistoriker bedeutend geworden, als Philosoph viele Fragen mit vernünftigen Argumenten diskutieren wollte und es auch tat, die von der herrschenden Orthodoxie für Fragen der christlichen Offenbarung erklärt wurden und damit für Fragen des kirchlichen und letzten Endes staatlichen Lehramtes. Der preußische Monarch war ja der Chef der protestantischen Staatskirche. Das ist kein sozusagen bloß anekdotischer Einzelfall, sondern es lässt erkennen, wie tief die Neuorientierung nach 48 gewesen ist, dass noch in den 60er Jahren die Philosophen erst sozusagen mühsam wieder auf die Beine kamen und ein neues Verständnis von Philosophie, übrigens auch ein neues Verständnis von Gesellschaftswissenschaft und so weiter, sich dann damals entwickelte. Auch dort gibt es einen tiefen Einschnitt. Und insofern, denke ich, gibt es gute Argumente dafür, von einem langen 20. Jahrhundert auszugehen, das in den 1860er Jahren beginnt. In Deutschland kann man 1870 als Anfang setzen, oder 71, der Deutsch-Französische Krieg und die Bildung des Deutschen Reiches waren in der Tat auch europäische Geschichtsereignisse. Und dieses 20. Jahrhundert als Epoche mit seinen Grundstrukturen und seinen Widersprüchen hat dann mindestens bis 1991 gedauert. Wenn wir sagen, nach 91 fängt was Neues an, müssen wir das prüfen. Es gibt auch Argumente, gute Argumente dafür, dass es nicht gelungen ist, nach 1991 wirklich was Neues anzufangen. Diese guten Argumente lassen sich in der gegenwärtigen komplexen Krise, die ja dann doch historisch relativ rasch nach 91 erfolgt ist, wir haben nur 20 Jahre später, lassen sich diese Gründe besichtigen. Also das ist der Hintergrund. Ich gehe davon aus, wir haben es mit einer historischen Periode der Moderne oder wie man das nennen will, zu tun, die in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts beginnt und die entweder 1991 oder heute anfängt, zu Ende zu gehen. In diesem Wintersemester will ich mich mit den Anfängen, also mit dem, was Hobsbawm The Age of Imperialism genannt hat, beschäftigen, also der Zeit von 1870 bis 1914. Also man kann sagen, Aufstieg einer neuen Weltordnung in dieser Entfaltung einer neuen Art von Philosophie und Politik und dann als Ergebnis der große Kladderadatsch, die Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Diese Katastrophe werden wir nicht mehr als solche in diesem Semester untersuchen, aber im nächsten kommen wir dann ausführlich dazu, auch die Art und Weise, wie sich Philosophen daran beteiligt haben. Philosophen waren gerade die Deutschen, nicht nur die Deutschen, auch die Französischen oder die Englischen, waren führend an den jeweiligen Kriegsführungslegitimationen ihrer Staaten beteiligt. Und es hat eine Weile gedauert, bis die Philosophen dann angefangen haben, darüber nachzudenken, was denn da vielleicht schiefgegangen sein könnte. Denn erst waren sie wirklich alle begeistert, oder fast alle, dass das jetzt endlich diese Widersprüche zur Entscheidung kämen. Und wenn sie denn zur Entscheidung gekommen wären, natürlich dachte jeder zugunsten des eigenen Ansatzes, des eigenen Landes, dann würde sozusagen für die Menschheit erst so richtig der Fortschritt anfangen. Aber dieses hat sich als falsch erwiesen. Und ich denke auch, man muss in diesen Fragen auch so deutlich urteilen. Man kann nicht sagen problematisch, sondern es war falsch und katastrophal. Und ein Beginn der großen und dann eigentlich nie richtig gelösten Krise, die dann in den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Also das Scheitern der neuen Weltordnung 1914-18 und die Art und Weise, wie dann mit diesem Scheitern umgegangen worden ist, führen direkt in diese große Krise mit Weltwirtschaftskrise, Weltkrieg. Also Weltkrieg wirklich auch als Weltkrieg, denn der wird eben auch in China geführt und nicht nur in Europa. Von da aus denke ich, ist das, was wir in diesem Semester zu diskutieren haben, wie Philosophie, Politik und reale Prozesse zusammengewirkt haben, um dieses Ergebnis zu erzielen. Man kann sagen, das hat heute ein gewisses Interesse, weil wir sind wieder in einer jedenfalls mittelgroßen Krise, also mindestens mit der 30er Jahre vergleichbar. Und wohin das alles führt, das wissen wir nicht. Von da aus lohnt es sich auch, sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen, die die letzten großen Krisen geprägt haben. Und da will ich allerdings gleich noch mal was zur Philosophie sagen. Philosophen haben natürlich die Tendenz, man könnte sagen, ein König-Midas-Syndrom zu praktizieren. Alles, der König Midas, wissen Sie ja, verwandelte alles, was er anfasste, in Gold. Philosophen verwandeln alles, was sie anfassen, in Philosophie. Das ist auch nicht aufhebbar. Also wenn ich jetzt hier anfangen würde zu tanzen oder zu schreien oder was auch immer, das wäre dann immer noch Philosophie. Denn wir sind hier ja in einer philosophischen Veranstaltung. Aber tiefsinnige Philosophen verwandeln alles auch dadurch in Philosophie, dass sie nicht nur alles auf die bisherige Philosophie beziehen, sondern ganz charakteristische Tätigkeiten vollziehen. Nämlich erstens ist sozusagen das, was einen Philosophen auszeichnet, die Geste des Hinterfragens. Wenn irgendwas behauptet wird, kommt der Philosoph und sagt, ja und warum? Warum soll ich das glauben? Warum ist das wichtig? Zweitens, Philosophen, im Unterschied zu Wissenschaftlern, können das, was sie behaupten, gar nicht beweisen. Natürlich können sie sozusagen Beweisstrecken aufbauen. Wenn man eine Prämisse A annimmt, dann kommt man auch noch zur Schlussfolgerung N. Das ist immer machbar. Aber warum man die Prämisse A annehmen soll, das können sie in der Regel bestenfalls plausibilisieren, wie man heutzutage unter analytischen Philosophen sagt. Und das, glaube ich, hängt damit zusammen, was Philosophie als Tätigkeit ist. Sie ist eben nicht, das ist jetzt meine philosophische These, die Untersuchung eines bestimmten Gegenstandsgebietes, wo man sozusagen losgelöst von den subjektiven Beiträgen der Einzelnen dann letzten Endes herausfindet, was das für ein Gegenstandsbereich ist, wie er funktioniert, wie man in ihn eingreifen kann, wie man ihn verändern kann, sondern Philosophen beschäftigen sich, ja, meine These, mit allen Gegenstandsbereichen. Das heißt, in modernen Gesellschaften mit allen denen, mit denen sich irgendwelche Wissenschaftler befassen oder irgendwelche Politiker, weil es ist ja keineswegs so, dass die Politiker und die Wissenschaftler gewissermaßen übereinstimmende, überlappende, also gleiche Gegenstandsvorstellungen haben. Also das, was ein Wirtschaftspolitiker oder gar ein Finanzpolitiker heute machen muss, ist eben mehr als das, was ihm die Finanzwissenschaft oder die Wirtschaftswissenschaft anbieten kann. Also die Frage, wie man Vertrauen in Regierungen produziert, ist eine komplexere Frage als die Frage nach dem Funktionieren eines Marktmodells. Und von da aus, auch hier, gibt es sozusagen ein gegenständliches Wissen. Das wird auch weitergegeben und in bestimmten Zusammenhängen, wie man so schön sagt, pragmatisch gelehrt. Philosophen sind diejenigen, die sich auf solche kognitiven Zusammenhänge, eben nicht nur in den Wissenschaften, auch in der Kunst gibt es solche kognitiven Zusammenhänge, bestimmte Strategien, bestimmte Konzepte, wie man Kunst macht. Und auch damit können sich Philosophen mit ihrer elementaren Technik des Hinterfragens, des Rekonstruierens, ne, man hinterfragt, indem man bestimmte Unterscheidungen macht, Distinguo war das, sozusagen das Motto der scholastischen Philosophie, und dann rekonstruiert man von hier aus, was die Damen und Herren, die in diesem Gegenstandsbereich und in dieser Art von kognitiver Tätigkeit unterwegs sind, was die so treiben und worauf es hinausläuft. Also Philosophen sind auch oft diejenigen, die versuchen, das macht das dann manchmal ununterscheidbar vom Journalismus, darauf zu gucken, was ist sozusagen der Gesamteffekt von einer sehr fragmentierten Forschungslandschaft. Ne? Forschungen sind ja dann immer einzelne Forschungen und Forschungen in unterschiedlichen Schulen und Ansätzen, und wie man das sozusagen in eine gemeinsame Perspektive kriegt, ist schon etwas, was die Forschenden oft selber nicht sagen können, beziehungsweise wo die Forschenden selber sich dann in Philosophen verwandeln. Das ist das, was man so spontane Philosophie der Wissenschaftler nennt, was Wissenschaftler sehr gerne machen, was aber dann oft das Problem hat, dass sie ein Element der philosophischen Handwerkstechnik, das ganz wichtig ist, nicht hinreichend beherrschen, nämlich das Element, dass man immer wieder abprüft an dem, was man so selber argumentiert, wie sich das zu bereits entwickelten und diskutierten philosophischen Argumentationsfiguren, Argumentationsstrategien, Begriffen, Unterscheidungen und so weiter verhält. Also natürlich kann man sagen, eigentlich kann man das doch immer freihändig machen. Und der Kollege Sloterdijk tut so, als ob er es immer freihändig macht. Das ist aber eine Mystifikation, weil auch er ist ein gelehrtes Haus und weiß sehr wohl, sich eingeführter Denkmodelle, Begriffe und so weiter zu bedienen, wenn er sie auch umfunktioniert. Und natürlich muss man Begriffe sozusagen kreativ nutzen, völlig klar. Also einfach nur reproduzieren, was andere zu irgendwas gedacht haben, hilft einem in aller Regel nicht, ein gegenwärtiges Problem zu bauen. Gut, soweit also jetzt nochmal zur Tätigkeit der Philosophen. Mir war jetzt hier nur wichtig, es geht eben nicht darum, jetzt überhaupt das Verhältnis von Philosophie und Politik zu diskutieren. Da ist man gewissermaßen unterwegs zum Ruhm, wie die Belgier sagen. Das heißt, das führt nirgendwo hin, sondern zu schauen, wie sich das Verhältnis von Philosophie und Politik in einer historischen Epoche entwickelt hat. Da kriegt man dann die spezifische Materialität und Widersprüchlichkeit, um Louis Althusser zu zitieren, der Prozesse und der Debatten hoffentlich in den Griff. Und das ist eben etwas anderes, als nur allgemein die Geschichtlichkeit zu behaupten. Es geht eben nicht nur darum zu sagen, das Verhältnis zu Philosophie und Politik ist geschichtlich, ist irgendwie anders bei Platon als bei Aristoteles und bei Aristoteles anders als bei Hegel, völlig unstrittig, und anders bei Locke als bei Thomas Hobbes, auch unstrittig. Aber es geht darum, diese Andersheiten jetzt nicht so allgemein und aus der Distanz zu diskutieren, sondern die tatsächlich in ihrer verkörperten, historisch verkörperten Gestalt zu untersuchen. Und da sind wir wieder bei bestimmten Epochen. Also das kann man nicht allgemein für die ganze Geschichte machen. Man kann natürlich im Tippeltappelschritt verschiedene Epochen untersuchen und dann versuchen, das zu verallgemeinern. Das ist aber mit gewissen, das lehrt uns die Geschichte des 20. Jahrhunderts auch, hier sind Kurzschlüsse ausgesprochen gefährlich. Wenn man also glaubt, sofort das allgemeine Gesetz der Geschichte erkannt zu haben, wie auch immer es lauten mag, dann sollte man sich selber einen Wecker stellen und nochmal fragen, ja, was habe ich hier denn wirklich entdeckt? Weil die Frage, ob es ein solches allgemeines Gesetz gibt, ist selber eine hochstrittige Frage. Und im Namen derartiger allgemeiner Gesetze sind auch politisch gigantische Fehler gemacht worden, um nicht zu sagen, Verbrechen legitimiert worden. Also von da aus, so schlicht und naiv können wir da nicht mehr sein, sondern müssen uns tatsächlich das in der konkreten Historizität, in der konkreten Geschichtlichkeit und nicht in der allgemeinen anschauen. Und da ist eben das lange 20. Jahrhundert, denke ich, ein privilegierter Gegenstand. Man kann natürlich jetzt sagen, der ist zwar privilegiert, aber wie machen wir das? Und da will ich dann versuchen, so schrittweise mich heranzutasten. Jetzt erstmal habe ich es noch relativ einfach. Die Frage der Anfänge ist relativ überschaubar. Wie Sie sehen werden, ist es natürlich irgendwie dann doch komplizierter. Ich werde Ihnen jetzt die Gliederung vorstellen. Heute werde ich noch eingehen auf die Fragestellung, was heißt es, von einem Jahrhundert der Widersprüche zu sprechen. Dann nächstes Mal fange ich an, die Vorzeichen zu diskutieren. Sie sehen, ich bin dann doch tief im 19. Jahrhundert. Søren Kierkegaard, Max Stirner, Karl Marx, Michael Bakunin und Friedrich Nietzsche als prägnante Punkte, die auch nicht sich so einfach in eine Kategorie stecken lassen, aber doch als Vorzeichen des, was im langen 20. Jahrhundert passiert ist. Ich verweise nur auf den Namen des Marxismus, der sicherlich zu den historischen Phänomenen des 20. Jahrhunderts gehört hat. Aber auch Nietzsche, Bakunin, Stirner, auch Kierkegaard haben im 20. Jahrhundert erkennbare Spuren hinterlassen, Effekte erzielt. Dann werde ich, also da ist jetzt noch nicht im Einzelnen festgelegt, Sie haben es eine vorläufige Fixierung in dem Handout, wie lange ich mich dann damit beschäftigen kann. Dann wollte ich eine Reihe von Vordenkern diskutieren. Das sind dann schon typischerweise Philosophen, wobei man natürlich sagen kann, Max Weber ist doch kein Philosoph, sondern ein Soziologe. Aber dann würde man eher sagen, er war ein Nationalökonom und Jurist. Also insofern ist das eben kompliziert. Die Frage, die wir diskutieren, ist eben auch die, wer ist denn ein Philosoph? Das ist nicht einfach durch die Bezeichnung der Lehrbefugnis, die er hatte, zu beantworten. Und dann wollte ich etwas nicht sehr ausführlich über das Verhältnis von Philosophie, Gesellschaftswissenschaften, Massenmedien und organisierter oder Massenpolitik sagen, um dann erst auf die Revolutionäre einzugehen. Ich habe da jetzt unter vielen ausgewählt Friedrich Engels, Georges Sorel, Wladimir Iljitsch Lenin, Rosa Luxemburg, Leo Trotzki, Sun Yat-sen und Carlos Mariátegui, die natürlich dann schon alle uns in die große Krise hineinführen, das ist mir klar. Aber die haben alle schon in der Zeit, die wir diskutieren werden, angefangen. Und in der letzten Sitzung will ich dann versuchen, im Rückblick die Bilanz eines missglückten Übergangs ziehen, Philosophie und Politik auf dem Weg in die große Krise. Also das ist so das Programm, das ich mir dieses Semester vorgenommen habe. Vielleicht gibt es dazu jetzt irgendwelche Rückfragen. Da könnten wir eine kurze Pause machen und diese Fragen diskutieren. Aber wir können die Fragen auch am Schluss, wenn ich noch ein bisschen mehr erzählt habe, machen. Meldet sich jetzt niemand, also machen wir weiter. Ja. diese ganzen Sachen werden ins Blackbox gestellt. Ich werde wahrscheinlich erst Anfang nächster Woche dazu kommen, aber es kommt alles ins Blackboard und es wird auch aufgenommen. Das heißt, es wird auch die Möglichkeit geben, das wahrscheinlich dann auf meiner Website www.friederottowolf.de, das finden Sie hier unten auf den PowerPoint-Präsentationen, wird das dann auch hoffentlich zeitnah, aber das ist sozusagen unbezahlt und Freiwilligenarbeit, präsentiert werden, sodass Sie das dann auch nochmal nachhören können. Hier in diesem Hörsaal ist es möglich, dass eben gleich sozusagen von der Anlage her mitgeschnitten wird, sodass ich auch davon ausgehe, dass das in guter Qualität und zuverlässig dann da ist.
Warum wird der Schnitt 1991 gemacht?
Ja, das ist, ich hatte auch mal gedacht, 89 zu machen. 91 ist der Zusammenbruch der Sowjetunion. Also da irgendwann zwischen 1995 und 85 und 91 war der Schnitt. Also solche Schnitte, solche scharfen Epochengrenzen sind nie auf ein Jahr zu begrenzen, sondern es sind immer, je nachdem, auf was man sich bezieht. Aber ich denke, es ist, in Deutschland würde man an 89 denken, aber ich versuche eine etwas globalere Perspektive einzuhalten. Und da ist sicherlich der Zusammenbruch der Sowjetunion relevanter als der Fall der Mauer. Ich wollte ja in dieser Sitzung auch etwas sagen über das lange 20. Jahrhundert als Jahrhundert der Widersprüche. Und das ist auch dann nochmal Motivierung, warum ich diese Veranstaltung mache. Ich habe schon hingewiesen, Sie finden es auch auf dem Handout, auf die entsprechenden Darstellungen bei Eric Hobsbawm und bei Alain Badiou, Liz Jäkel. Und es liegen auch vor eine mehrbändige Vorlesungsreihe von Frank Deppe über politisches Denken im 20. Jahrhundert und von Henning Ottmann, eine Geschichte des politischen Denkens, die endet mit dem 20. Jahrhundert, der Totalitarismus und seine Überwindung. Sie können erkennen, dass da ganz unterschiedliche Perspektiven auf das 20. Jahrhundert entwickelt werden. Und ich denke, in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen, ist produktiv. Mein Interesse am 20. Jahrhundert lässt sich dahin zuspitzen, dass ich diese Widersprüche, die ich hier jetzt mal versucht habe, aufzuschreiben, in der Tat für in diesem 20. Jahrhundert zugespitzt und für die Gegenwart noch bedeutungsvoll halte. Es fängt an mit der These von Herrschaft und Befreiung. Das 20. Jahrhundert hat tatsächlich Befreiungshoffnungen immer wieder erweckt. Und zwar weit über das hinaus, was die Revolution des 17., 18. und frühen 19. Jahrhunderts versprochen haben. Diese Revolutionen haben versprochen, die moderne bürgerliche Gesellschaft und den Staat, den modernen Staat. In den Revolutionen des 20. Jahrhunderts wird eine Befreiung versprochen, die darüber weit hinausgeht. Eine Befreiung in der gesellschaftlichen Praxis, um das mal etwas vage und aus der Distanz zu formulieren. Was in der Tat eine adäquate Reaktion auf die Beschränktheit des Befreiungsversprechens moderner Staat plus moderne bürgerliche Gesellschaft gewesen ist. Aber gleichzeitig das Problem aufgeworfen hat, und ich glaube, darauf will Henning Ottmann mit dem Totalitarismus und seiner Überwindung anspielen, was dann die gesellschaftlichen Formen sein können, in denen eine solche umfassendere, radikalere Befreiung realisiert werden kann, indem sie sich historisch verkörpern kann. Das heißt, man könnte sagen, die Totalisierung der Befreiung ist im 20. Jahrhundert umgeschlagen oder beantwortet worden durch eine Totalisierung von Herrschaft. Und dieses richtig zu begreifen, ist, glaube ich, von zentraler Bedeutung. Natürlich setzt das eine philosophische Entscheidung voraus, nämlich die, den Begriff der Herrschaft nicht einfach fallen zu lassen. Es gibt durchaus, das geht bis in die Sozialwissenschaften hinein, der Kollege Herfried Münkler vertritt das auch, die Vorstellung, man sollte gar nicht mehr von Herrschaft reden. Zumal sich das auch schlecht in andere Sprachen übersetzen lässt. Also Domination im Englischen ist schlechtes Englisch. Inzwischen ein Theoretiker namens Thomas Wartenberg hat das auch gemacht und versucht zwischen Power, also Macht, und Herrschaft eben auch im Englischen zu unterscheiden. Aber dieses ist nicht selbstverständlich. Das müssen wir dann auch in der Behandlung des Stoffs auch weiter versuchen zu überprüfen. Zweitens, Aufklärung und Irrationalität. Sie kennen ja auch alle die These von der Rückkehr der Religionen, die sich seit der Ende der 80er Jahre weltweit vollzogen haben soll, halte ich für zumindest diskussionswürdig. Das ist ziemlich kompliziert. Aber dahinter steckt, dass das die Dialektik der Aufklärung, nämlich der Gedanke, dass die vollendete Aufklärung geradezu das Tor öffnet für eine grenzenlose Irrationalität und hier Vernunft nur wiedergewonnen kann, Herr Ratzinger, durch religiöse Bindung. Nur in der Bindung an die Lehre einer Religion und hier dann auch noch an der Kirche und einer entsprechenden Hierarchie und eines Lehramtes, das in einer Person verankert ist, lässt sich diese Gefahr des Umschlagens von vollendeter Aufklärung in radikale Irrationalität vermeiden. Das ist die These, die dahinter steht. Und ich glaube, es gibt Grund zu diskutieren, dass das so nicht folgt, dass die Dialektik der Aufklärung, wie sie Adorno und Horkheimer beschrieben haben, nicht dadurch aufzulösen ist, dass man in ein autoritativ gebundenes Denken sich freiwillig zurückbegibt. Abgesehen davon ist sozusagen, kann ich mir als Philosoph nicht verkneifen, kann man das gar nicht. Man kann nicht freiwillig darauf verzichten, selber zu denken. Man kann natürlich versuchen, sozusagen das abzustellen, zu sagen, jetzt denke ich nicht. Aber wie man, wenn man diesen Versuch macht, schnell feststellen wird, man denkt dann doch. Man stellt sich dann doch allerlei Fragen und die beschäftigen und man kann natürlich immer wieder diese Fragen unterdrücken, klar. Aber das ist ein nicht abschließbarer Prozess und wie dann auch an der Geschichte derartiger Philosophien zu beobachten ist, alle diese Philosophen, die das behaupten, man muss jetzt endlich diesen beschrankenlosen Prozess der Kritik zum Stehen bringen und eine positive Philosophie dem entgegenhalten, die sind alle Tag und Nacht damit beschäftigt, zu verhindern, dass die Negativität der Kritik sich in ihrer Philosophie doch wieder ausbreitet. Mehr kann ich hier nicht sagen. Ich kann sie auch nicht widerlegen. Das wäre ja... Aber ich kann beobachten, dass sie alle mit diesem Problem zu kämpfen haben. Man hat versucht, das Problem durch umfassende Verwissenschaftlichung zu lösen. Das positivistische Programm oder das scientistische Programm, wo dann eigentlich gar nichts mehr bleibt, was noch Philosophie oder Politik zu regeln hätte, sondern alle wichtigen Fragen werden von der Wissenschaft oder den Wissenschaften beantwortet. Auch hier kann man erstmal sich an die Tatsachen halten und feststellen, so passiert es nicht. Die Wissenschaften beantworten nicht etwa alle wichtigen Fragen, sondern sie werfen ganz viele zusätzliche wichtige Fragen auf, die man auch nicht jetzt wieder sagen kann, die beantworten wir, indem wir mehr forschen, indem wir mehr Wissenschaft betreiben, sondern hier sind wir in anderer Weise gefragt. Umgekehrt heißt das aber auch nicht, dass wir in allem dem, was wir tun, wo wir uns orientieren, was wir entscheiden, sozusagen rettungslos den Ideologien oder den Religionen verfallen sind, sondern wir können immer wieder die Erfahrung machen, dass es uns gelingt, bestimmte autoritative Bindungen, bestimmte Illusionen, bestimmte Mystifikationen auch kritisch zu durchbrechen. Das heißt, die Frage, wie wir jenseits des Versprechens der umfassenden Verwissenschaftlichung, die dann keine Fragen mehr übrig lässt, und der meistens dann unter dem Titel wissenschaftliche Ideologie betriebenen Totalisierung der Ideologien, wie wir dazwischen tatsächlich zu deliberativen Fragen zurückfinden, die wir dann auch praktisch, aber auch eben in unserer Argumentation, in unseren Argumentationsgrundlagen artikulieren. Ich will die anderen Punkte doch dann etwas kürzer anfassen. Das 20. Jahrhundert ist eben nicht nur das Jahrhundert, in dem das Verhältnis von Herrschaft und Befreiung zum historischen Thema wurde, in dem Aufklärung und Irrationalität sozusagen in ausgearbeiteter Form sich wechselseitig bedingt zu haben scheinen, sondern es ist auch ein Jahrhundert, in dem äußerste Versachlichung, Max Weber, das Gehäuse der Hörigkeit, und äußerste Subjektivierung sich immer wieder unvermittelt gegenübergestanden haben. Ich finde ein Beispiel sozusagen aus meiner Biografie, die Filme der Nouvelle Vague oder speziell auch noch Alain Resnais lassen sich sozusagen in beiden Perspektiven lesen. Hier ist eine äußerste Versachlichung. Was? Sozusagen die Gegenstände sprechen selber. Andererseits ist diese Versachlichung so perspektivisch rückgebunden, dass man sagen kann, es ist eigentlich nur noch subjektive Perspektive. Ähnliches könnte man für die Romane von Rob Grier sagen, wo eben auch die äußerste Versachlichung und die Subjektivierung sich sozusagen Hand in Hand gehen. Und das, denke ich, ist eben nicht am Marginal in diesem 20. Jahrhundert, sondern typisch. Man könnte das dann auch an den Auflösungsformen der Kunstmoderne, Andy Warhol und Ähnliches diskutieren, wo eben auch Versachlichung, Subjektivierung in eins gebracht werden. Das heißt, dass die klassische Vorstellung von der Persönlichkeit als Träger sowohl des gelungenen Lebens als auch der gelungenen Gesellschaft unter Druck gerät. In der äußersten Subjektivierung gilt dann das, was der Kollege Precht formuliert hat. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Bei der Versachlichung sind die Subjekte verschwunden. Und da will ich auch daran erinnern, was Hannah Arendt zur Banalität des Bösen analysiert hat. Adolf Eichmann, man kann natürlich sagen, Die Analyse stimmt da nicht ganz, aber ich glaube, auf dieser Ebene stimmt sie. Wird eben gerade dadurch böse, dass er jetzt nicht besonders böse sich was vornimmt, sondern ganz sachlich das ausgeführt hat, was in dem bösen Zerstörungsapparat, dem er diente, ihm vorgegeben war. Also Sachlichkeit und Subjektivierung auch dort in einem schrecklich engen Verhältnis. Und auch dort eine Art von Zerstörung der Persönlichkeit. Ich will nur noch anfügen, weil das ist sozusagen ja vielfältig diskutiert, das Begreifen von Naturprozessen, die Entschleierung der Erde, ne? Es wird jetzt gerade wieder an Amundsen und Scott erinnert, das ist ja in diesem Jahrhundert passiert. Und gleichzeitig ist das das Jahrhundert, in dem die Menschheit zum ersten Mal, das haben ja die Geologen inzwischen entdeckt, zum ersten Mal zu einer erdgeschichtlich wirksamen Macht geworden ist, weswegen man jetzt vorschlägt, vom Anthropozän, also dem Erdzeitalter des Menschen zu sprechen, weil die Menschen, Klimakrise, Krise der Biodiversität, tatsächlich zu einem Faktor geworden sind, der die bisherigen Reproduktionsprozesse der Biosphäre, um das hier abzukürzen, dann auch tatsächlich wirksam verändern kann. Ob die Existenz der Biosphäre gefährdet ist, ist nochmal eine komplexere Frage. Aber wenn dann nur noch schwefelfressende Bakterien in der Biosphäre existieren, ist es zwar noch eine Biosphäre, aber wir würden das doch als katastrophale Rückentwicklung sicherlich werden. Vergleichsweise lässt sich das 20. Jahrhundert auch im Hinblick auf das Problem, auf die Problematik von Krieg und Frieden diskutieren. Es ist das Jahrhundert, in dem mit Völkerbund und UNO tatsächlich zum ersten Mal die Kantschen Überlegungen zum ewigen Frieden, also insofern hat hier auch Philosophie was mit zu tun, die übrigens von den Philosophen ungefähr 150 Jahre lang ignoriert worden sind, in politische Praxis umgesetzt worden sind und institutionalisiert worden sind. Aber der Völkerbund war nicht in der Lage, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Und die UNO ist nicht in der Lage, die entgrenzten vielen Kriege zu verhindern, die gegenwärtig weltweit stattfinden und die inzwischen auch unter der Obligation to Protect, also der Verpflichtung zu schützen, im Namen der UNO geführt wird. Womit ich damit jetzt nicht das zu Ende diskutiert habe, sondern es zeigt einfach nur, wie tief die Problematik des Widerspruchs von Friedensversprechen und Kriegsentgrenzung dieses 20. Jahrhundert charakterisiert hat. So, ich sehe jetzt, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich werde wahrscheinlich also dann nächstes Mal einen Teil der Vorlesung, die ich mir heute vorgenommen habe, noch halten. Werde deswegen jetzt die Gliederung übergehen und direkt in die Schritte hineingehen. Für mich ist der Ausgangspunkt der Vorgeschichte von 1870 eben das Scheitern der demokratischen Revolution in Europa von 1848. Dazu ist natürlich erst zu sagen, dem steht dann nicht als These zugrunde, dass die Revolution von 1848 als demokratische Revolution eben nicht bloß die Revolution der Deutschen, der Polen oder der Italiener oder der Franzosen gewesen ist, sondern tatsächlich ein europäischer Revolutionsprozess, wenn auch nicht alle Staaten von ihr in gleicher Weise erfasst worden sind. Die 48er Revolution hat selbstverständlich eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte lässt sich besichtigen in zusammengefasster Gestalt in der Französischen Revolution. Das ist im Wesentlichen eine kontinentaleuropäische Angelegenheit. Sie hat aber auch wichtige Elemente von Vorgeschichte in den anderen bürgerlichen Revolutionen der Neuzeit. Ich will sagen, der niederländischen, der englischen und der amerikanischen Revolution. Und sie hat natürlich weitere Vorgeschichten in den bürgerlichen Revolutionen in Griechenland und Belgien und in der Julirevolution in Frankreich, die entsprechende europäische Krisen auch in Deutschland ausgelöst hat. Man kann natürlich sich jetzt die Frage stellen, wie diese revolutionären Prozesse sich zum politischen Denken verhielten. Und ich denke, da kann man sich klar machen, dass die Perspektive der Karlsbader Beschlüsse, die da hieß, gegen Denken hilft nur Zensur, dass diese falsch ist. Die revolutionären Prozesse haben nicht deswegen stattgefunden, weil die Leute gedacht haben. Sie haben auch nicht deswegen stattgefunden, weil bestimmte Radikale radikal gedacht haben. Also die obrigkeitsstaatliche Vorstellung, wenn man den Leuten das Denken verbietet und die radikalen Bücher durch die Zensur vom Markt nehmen lässt, dann finden revolutionäre Prozesse nicht statt, sind eigentlich durch die Praxis nach 1815 widerlegt worden. Es gibt dann immer Phasen der intensiven Zensur, da werden auch ein paar Leute immer eingesperrt. Dann gibt es wieder Phasen, in denen der Buchmarkt, an dem man ja auch was verdient, sich dann wieder freier entfaltet. Und insbesondere das Problem, dass man eben nicht alles im eigenen Staat hat, sondern manche Bücher auch anderswo gedruckt werden und dann eben hineinkommen, ohne dass man es verhindern kann. Das haben ja auch Zensurstaaten im 20. Jahrhundert erlebt. Gegenwärtig stellt sich die Problematik durch das Internet radikaler, weil das technisch noch ein bisschen schwieriger ist, den sozusagen Daten- und Informationsschmuggel im Internet zu zensieren. Aber dieser Gedanke, dass politisches Denken konstitutiv für revolutionäre Prozesse ist, der ist sicherlich falsch. Andererseits, wenn Menschen handeln und eben gemeinsam handeln, das sind revolutionäre Prozesse. Ich alleine, privat, kann keinen revolutionären Prozess veranstalten. Das müssen viele zusammen machen. Nicht nur einige, sondern viele. Und diese vielen sind eben nicht in der Lage zu handeln, ohne sich einen Kopf zu machen. Das heißt, sie müssen Formen finden, in denen sie das, was sie wünschen und wollen, artikulieren und kommunizieren und sich auch darüber verständigen. Das heißt, ohne die Liberation gibt es keine revolutionären Prozesse. Das ist das, was sozusagen die Karlsbader Zensurenperspektive, wenn auch verzerrt, gesehen hat. Die hat versucht, erfolglos, indem sie sozusagen an diesem Punkt, der die Liberation unterbricht, die revolutionären Prozesse zu stoppen. Hat nicht funktioniert. Also die These, dass das erst im Zeitalter des Internets nicht funktioniert hat, ist falsch. Sondern das war schon damals so. Also die Leute haben Wege gefunden, miteinander zu kommunizieren. Sie haben Wege gefunden, die verbotenen Bücher zu lesen. Und sie haben Wege gefunden, der Zensur etwas vorzugaukeln. Schönes Beispiel, Marxens Kapital. Da gibt es ein ganz merkwürdiges letztes Kapitel über die moderne Kolonisationstheorie, wo viele intelligente Leute sich den Kopf zerbrochen haben, warum Marx, nachdem er so einen schönen Schluss über die allgemeine Tendenz der kapitalistischen Akkumulation geschrieben hatte, noch dieses komische Kapitel über die Kolonialtheorien anhängt. Es war bekannt, die Zensoren lasen den Anfang und den Schluss von so dicken Werken, weil sozusagen alles lesen konnten sie nicht. Und das Kapitel über die Kolonisationstheorie ist nicht besonders aufregend. Ich glaube, das erklärt das. Das muss man aber sozusagen für diese Art von Literatur natürlich wissen, dass diese Menschen eben nicht nur an den verständnisvollen Leser dachten, sondern auch an den Zensor, der unter Umständen ihr Werk verbieten würde. Wobei natürlich hinzu kommt, dass auch die Zensoren damals waren, und das Zensursystem war nicht völlig unintelligent, sondern die haben vor allen Dingen kürzere Werke zensiert. So richtig dicke Wälzer sind sie von ausgegangen, das lohnt nicht. Das sind zu wenig Leute, die das wirklich lesen. Und da haben sie dann nur so stichprobenmäßig reingeguckt. Also von da aus ist das politische Denken tatsächlich auch in der Art, wie es sich darstellt, geprägt von der Auseinandersetzung mit der Staatsgewalt, die es zu unterdrücken versucht. Komplizierter ist die Frage mit den Philosophien. Na, Hegel war ja ein preußischer Staatsphilosoph in dem Sinne, dass er von Teilen der kleinen Teilen der reformorientierten Bürokratie gestützt wurde, insbesondere von dem Kultusminister, kann man sagen, Altenstein. Er war aber auch gleichzeitig ein Denker eines de facto Konstitutionalismus, in dem der König gewissermaßen nur noch die Punkte aufs I setzte, wie er mal formulierte, wichtig, ja, und also sozusagen als letzte entscheidende Instanz auch nicht wegzudenken. Also Hegel war nicht ein verkappter Monarchismuskritiker, aber eben ein konstitutioneller Monarchist. Und das war der großen Mehrheit der preußischen Elite und Staatsbeamten und insbesondere den Königen nicht genug, sondern die beharrten auf der Persönlichkeit der Macht, der Souveränität des Königs und der strukturellen Untertänigkeit der Untertanen, die sich mit einer Verfassung, wie es im Konstitutionalismus gedacht war, eben nicht vertrüge. Dieses Spannungsverhältnis hat dann die Hegelianer, die Hegelschule, also auch die sogenannten Althegelianer, in die Konfrontation getrieben. Während in den Organen des preußischen Staates und noch mehr in anderen, die da noch viel schärfer durchgegriffen haben, diese sozusagen milde Form von Spätaufklärung, wie Hegel sie in seiner Vorstellung von Bürokratie und Staat transportierte, das war denen noch zu viel und die haben das verfolgt, zurückgedrängt. Die Hegelianer haben darauf reagiert, indem sie sich selber als meistens ziemlich gemäßigte Vertreter des sich herausbildenden revolutionären Prozesses, also moderner Staat ohne persönliche Souveränität, wo der Monarch nur ein Bestandteil, ein funktionaler Bestandteil eines rational konstruierten Systems ist. Und das hat die Hegelianer in einem Maße, was noch weiter zu untersuchen ist. Es ist meistens übersehen worden darüber, dass es natürlich Radikalere wie Marx und Engels gab oder Bakunin, die da noch viel weiter gehen wollten in ihrem revolutionären Streben. Aber sozusagen in dem Mainstream der 48er Revolution waren die Hegelianer eben eine zentrale Komponente. Umgekehrt hat Friedrich Wilhelm IV. Dann Schelling berufen von München nach Berlin, um dieser gefährlichen Drachensaat des Hegelianismus sozusagen, um das mit Stumpf und Stiel auszurotten. Schellings Spätphilosophie, so sehr sie abstrakt, metaphysisch, theologisch geradezu ist, ist insofern direkt politisch gewesen. Es ging darum, einem Denken, das eben an die Aufklärung anknüpft, an die Fähigkeit von jedem und jeder, sich an der Einsicht in die Vernunft zu beteiligen, aus eigenem daran teilzunehmen. Zu ersetzen durch eine Betrachtungsweise, in der der unendliche und unergründliche Ratschluss einer Person Gottes konstitutiv für die Wirklichkeit ist und daher auch der unergründliche souveräne Ratschluss des Monarchen für alle politischen und gesellschaftlichen Angelegenheiten die letzte und nicht hinterfragbare und nicht kritisierbare Instanz bildet, was dann Friedrich Julius Stahl sozusagen als politische Philosophie spezifisch artikuliert hat. Also hier wird deutlich, dass die Philosophen, und ich erzähle das jetzt deswegen auch, weil das sind relativ bekannte Zusammenhänge, daran wird deutlich, in welchem Maße die Philosophen eben nicht bloß gewissermaßen sich mit höheren Dingen beschäftigen, sondern mit Dingen beschäftigen, die zwar höher sind und höher aussehen, die aber einen ganz klar bestimmbaren politischen Einsatz in der Auseinandersetzung mit den ja offensichtlich durch die Restauration von 1815 nicht zum Halten gebrachten revolutionären Transformationsprozess in Kontinentaleuropa gewesen sind. 1848 ist dann der große Einschnitt. Da kommen all diese Ansätze, das geht bis in die Saint-Simonisten hinein, dazu, sich als Teilnehmer und Orientierer einer großen historischen Niederlage zu erleben. Und das wird auch so verarbeitet. Das heißt, die 50er und 60er Jahre sind Perioden des Wundenleckens und des versuchten Neuanfangs in vielen Anläufen. Von da aus sollte man diesen Einschnitt von 1848, wo gewissermaßen die konstitutionalistische Hoffnung der Aufklärung sich politisch erledigt hat, auch entsprechend ernst nehmen. Und natürlich kommt dazu, dass diese Niederlage von 1848 einhergeht damit, dass ein neuer Akteur revolutionärer Prozesse, ziemlich marginal allerdings, auf die Bühne tritt, nämlich das Proletariat. Die industrielle Revolution, in England schon weit fortgeschritten, in Kontinentaleuropa immerhin in Gang gekommen, produziert ein Maß von Armut und Elend, das das damalige und heutige Vorstellungsvermögen sprengt. Das war nicht mehr die Armut, von der man dachte, na gut, eine Gesellschaft muss hierarchisch gegliedert sein, es gibt also Leute, die sind reich, es gibt Leute, die sind arm, das ist so. Und die Armen sind gewissermaßen von Gott eingesetzt als Bestandteil einer guten Gesellschaftsordnung und geben den Reichen die Gelegenheit, ihre Mildtätigkeit zu beweisen. Und insofern ist dann alles prima in Ordnung. Das Elend, das die industrielle Revolution in Kontinentaleuropa produzierte, und ich denke, um sich das mal vorzustellen, was das war, sollte man mal einen Film über Kalkutta sich angucken. Oder vielleicht über irgendeine Industrieansiedlung in Malaysia oder in Bangladesch. Oder Nairobi, ja, Afrika ist vielleicht jetzt noch schlimmer. So war das in Kontinentaleuropa. Kontinentaleuropa war die damalige Peripherie und da war es besonders schrecklich. Diese Schrecken, auf die hatte in der Tat das gemäßigt revolutionäre Konzept, entschuldigen Sie, wenn ich diese Begriffsbildung verwende, aber sie hat hier in diesem Kontext durchaus ihren Sinn, keine Antwort. Durch bloßen Konstitutionalismus und Freisetzung der kapitalistischen Produktionsweise von allen traditionellen Zwängen, also den Zünften und so weiter, war das nicht zu lösen. Interessant ist in dem Zusammenhang der Hegel-Schüler Eduard Ganz, der leider früh gestorben ist, der dann schon anfing, Hegels Überlegungen zu dem Thema. Also Hegel hat das Problem gesehen. Hegel sagt allerdings, kann man nicht viel machen. Man kann den Leuten empfehlen, sofern das jetzt nicht durch Mildtätigkeit gelöst werden kann, dann sollen sie doch bitte in die Kolonien auswandern. Also sozusagen diese großen Mengen von Neuen und radikal Armen schlug Hegel vor, zu exportieren. Das war sozusagen seine Idee, was immerhin erkennen lässt, dass er das Problem gesehen hat. Andererseits ist natürlich das passende Vorspiel zu dem, was dann kam, nämlich The Age of Imperialism. Dass man praktisch die sozialen Probleme im eigenen Land dadurch löste, dass man ein anderes Land ausbeutete und ruinierte. Soweit ist Hegel gekommen. Und Hegel hat andererseits, aber das war nicht seine Lösung für das Problem der Armut, für sozusagen die Konkurrenz und die Risiken, die mit ihr verbunden sind, die Struktur der Korporationen und übrigens der Polizei, also staatliche Regulierung und Assoziationsbildung, könnte man sagen, als Instrument gefunden. Also auch hier, Hegel sieht durchaus, dass das sozusagen bloß freie Konkurrenz, bloß unregulierte Märkte, das produziert alle möglichen Widersprüche, nicht nur Massenarmut, sondern auch Unglück und Absturz unter denjenigen, die an diesem Spiel beteiligt sind. Und das wollte er durch dieses Doppelinstrument staatliche Regulierung, das heißt bei ihm Polizei, wobei man dazu sagen muss, der alte Polizeibegriff umfasst alles, was Innenpolitik ist, also was nicht Außenpolitik ist. Vom Strafrecht bis zur Marktaufsicht und der Kooperation, also der Organisation von Interessen und Interessenausgleich bis hin zu bestimmten Formen von Versicherung, also Witwen wurden da aufgefangen und ähnliche Dinge, also sozial aufgefangen. Diesen Gedanken hat Eduard Ganz bereits radikal weitergetrieben, indem er gesagt hat, ja, wenn wir also die Assoziationen brauchen, um zu verhindern, dass die Verhältnisse der freien Konkurrenz irrational und destruktiv werden, dann kann man eigentlich das nicht so denken, dass die arbeitenden Armen, weiter ist er nicht gegangen, aber die arbeitenden Armen, also die Proletarier, dass die von diesen Assoziationen ausgeschlossen bleiben. Man kann es auch nicht so denken, dass die einfach nur den Assoziationen ihrer Arbeitgeber angeschlossen werden, wie das die Saint-Simonisten gedacht haben. Die haben gedacht, die Industrie wird organisiert und dann sind die Beschäftigten eben bei ihrem Unternehmer organisiert. Sondern Eduard Ganz bringt den Gedanken der freien Assoziation ins Spiel. Das heißt, diejenigen, die bestimmte gemeinsame Interessen haben, sollen sich organisieren, um diese Interessen sozusagen auch über das, was bei der Konkurrenz von selber hinauskommt, zu vertreten und zu verteidigen. Also man kann sagen, der Gedanke, im Englischen ist das ja noch erkennbar, dass das ja ein sehr alter Gedanke ist, der Gewerkschaften als Trade Unions, als Interessenorganisationen der abhängigen Arbeit, wird bei Ganz in dieser Form der freien Assoziation zum ersten Mal auf den Weg gebracht. Und da ist schon erkennbar, denke ich, dass hier schon vor 1948 sich ganz wichtige Strukturentscheidungen, die sich dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgesetzt haben, im Denken vorbereitet haben. Noch eine Bemerkung. Ich habe hier jetzt noch den Stichpunkt gemacht, die Nationalisierung der historischen Pfade nach 1848. Natürlich kann man die Nationalisierung der historischen Pfade auch schon früher sehen. Natürlich ist die deutsche Entwicklung anders als die französische oder die englische anders als die französische oder die italienische. Also insofern, denke ich, ist die Nationalisierung der historischen Pfade ein längerer Prozess. Dieser Prozess gewinnt aber nach 48 eine neue Qualität. Das lässt sich auch an der Geschichte der Philosophie nachvollziehen. Der deutsche Idealismus wird als sozusagen avancierteste Philosophie des frühen 19. Jahrhunderts, wird zunächst auch im Ausland durchaus beachtet. Nach 48, mit dieser, also und der Saint-Simonismus in Deutschland und so weiter, es gibt da einen, insbesondere im kontinentalen Bereich, aber auch im englischen Bereich, also in Bezug auf Großbritannien, doch einen ziemlich intensiven europäischen Austausch. Die USA stehen etwas davor, die Russland steht etwas außerhalb, aber es gibt doch eine sozusagen internationale philosophisch-politische Debatte und die großen Fragen sind auch immer europäische Fragen. 48er Revolution war eben keine deutsche, französische oder italienische Angelegenheit, sondern eine europäische. Das ändert sich nach 48. Deutschland entwickelt sich zum Deutschen Reich, Italien zum Nationalstaat und Frankreich und England gehen doch sehr stark eigene Wege, sehr stark auch im Hinblick auf die Aufteilung der Welt. Also the Age of Imperialism ist paradoxerweise auch das Zeitalter, wo der Nationalismus tatsächlich zur Konstituierung eines historisch-politischen und dann auch geistigen Innenraums führt, der dann nicht nur sprachlich sich abgrenzt, wie das eben schon in der Neuzeit geschehen ist, sondern auch tatsächlich das, was anderswo diskutiert wird, nur noch in den Kategorien zur Kenntnis nimmt, die im eigenen Raum herrschen. Jetzt müssen wir wieder weitergehen. Auf ein paar Punkte, die man in Deutschland meistens übersieht, wollte ich noch hinweisen. In England und Schottland ist im 19. Jahrhundert die Konstellation, für die vielleicht die Namen von John Locke und Shaftesbury, also nicht seinem Arbeitgeber, sondern dem Philosophen, stehen, tatsächlich zu Ende gekommen, die nochmal ihre höchste Blüte in der sogenannten Edinburgh Renaissance der 1860er und 70er Jahre gefunden hat. Als Namen werden Sie Adam Smith schon mal gehört haben, David Hume, Adam Ferguson vielleicht auch, aber es gibt da noch ein ganzes Dutzend Theoretiker, die tatsächlich diese Moderne der bürgerlichen Gesellschaft und des modernen bürgerlichen Staates historisch bis zu einem Punkt reflektiert haben, der dann selbst bei Marx noch im historischen Materialismus wieder aufgegriffen worden ist. Anekdotisch kann man wieder als Symptom nehmen die Selbstauflösung der Ricardo-Schule. Die sind in den 1820er Jahren ja hingegangen, haben sich getroffen und sich darüber verständigt, dass jetzt eigentlich alle wichtigen theoretischen Fragen der politischen Ökonomie gelöst seien und sie deswegen sich als Schule nicht mehr zu treffen brauchen. Also das markiert einen Endpunkt in der Entwicklung der klassischen politischen Ökonomie, über den die niemals hinausgekommen ist. Marx hat versucht zu sagen, danach gibt es dann nur noch Vulgärökonomie, das ist ein bisschen kompliziert. Da müsste man auch theoretisch dann noch mehr dazu sagen. Aber jedenfalls, dass da ein Schnitt ist, ist klar. Und das ist auch für uns natürlich auch deswegen von Bedeutung, weil die klassische politische Ökonomie in gewissem Sinne das Paradigma, das Modell, das große Exempel einer Wissenschaft von Gesellschaft und Geschichte gewesen ist, die sich seit dem 17. Jahrhundert entwickelt hat. Das ist nicht alles, was sich da entwickelt hat. Es gibt auch tatsächlich in der Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert, Göttingen, Schlözer ist da zu nennen, tatsächlich Schritte zur Verwissenschaftlichung von Geschichte. Das sind aber, es gibt auch in der Rechtswissenschaft Eduard Ganz, den ich schon genannt habe, aber auch Thibault und Savigny lassen sich hier als in ihrer ganzen Gegensätzlichkeit als Autoren nennen. Es gibt eine Geschichte der Wissenschaften von Gesellschaft und Geschichte, die Anthropologie, Ethnologie lässt sich auch entsprechend rekonstruieren, die im 17. Jahrhundert beginnt oder vielleicht sogar am 16. und dann sich bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein entfaltet hat. Und dort gibt es dann einen Endpunkt. Und diesen Endpunkt zu begreifen, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das, was sich dann im Wesentlichen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gestalt gesellschaftswissenschaftlicher Einzelwissenschaften, der modernen Volkswirtschaftslehre, der Neoklassik im Wesentlichen, der Soziologie, der Psychologie, der Anthropologie-Ethnologie entwickelt, ist paradigmatisch strukturell anders als diese klassischen Vorläufer. Und man kann natürlich sagen, was fehlt? Genau das, was Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie als sozusagen ungedachte Voraussetzung aus der klassischen politischen Ökonomie, wenn Sie so wollen, herausgekitzelt hat, nämlich der Gedanke der historischen Bestimmtheit und damit Endlichkeit und Überwindbarkeit der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise. Entsprechende, was natürlich immer in diesen klassischen Formen die Form annimmt eines gewissen Ahistorismus. Die treten auf als Theorie des allgemeinen Zusammenhangs der Ökonomie, der Psychologie, der Anthropologie, you name it. Da steckt aber, versteckt und sozusagen kritisch herauszuarbeiten, drin eine Einsicht in das, was spezifisch für diese neue Gesellschaft oder die neuen Gesellschaften der Moderne gewesen ist. Und diese Einsicht, die auch den Zusammenhang dieser klassischen Form der, man könnte sagen, Proto-Gesellschaftswissenschaften ausgemacht hat, die wird in dem Konstitutionsprozess der modernen oder gegenwärtigen Gesellschaftswissenschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geradezu methodisch eliminiert. Die Neoklassik ist eben eine Ökonomie, die nicht mehr politische Ökonomie ist, sondern allgemeine Ökonomik. Und den Punkt oder die Punkte, an denen die klassische politische Ökonomie noch die Historizität der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise indirekt reflektierte, sozusagen sorgfältig aus ihren Grundlagen eliminiert hat. Insofern ist sie immer reinere Wissenschaft geworden. Die klassische war in gewissem Sinne unreiner, aber diese Unreinheit ist oft auch das Interessante an ihr. Und eine Kritik müsste dieses leisten, tatsächlich diesen Reinigungsprozess zu durchschauen und damit auch das, was in der klassischen Form dieser Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft angedacht war, schon herauszuarbeiten. Ich wollte nur darauf hinweisen, was die England und Schottland angeht. Ich habe mich hier jetzt ein bisschen zu einem Exkurs verleiten lassen, dass zum ersten Mal in Gestalt dessen, was Karl Marx dann etwas emphatisch der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse genannt hat. Jan Hoff hat dazu ein kleines Buch vorgelegt, das ist da lesenswert. neue Kräfte auf dem Feld der Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft auftreten. Das heißt, zum ersten Mal, oder Jacques Rancière hat entsprechende Entwicklungen in Frankreich untersucht, sozusagen eine Erforschung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der abhängig Arbeitenden durch diese selber. Also was dann in modernen Formen der Arbeiteruntersuchung etwa aufgegriffen worden ist. Diese neuen Kräfte, und das ist in England besonders prägnant gewesen, sind natürlich zu berücksichtigen. Und man kann nicht einfach nur auf die klassischen Formen zurückschauen, sondern muss auch die Durchbrüche und Ansätze dieser neuen Formen berücksichtigen, um dann in der Lage zu sein, die klassischen Gestalten der Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft zu kritisieren. John Stuart Mill, der wird bei Marx immer abgewatscht, weil er inkonsequent ist, das ist er vielleicht auch, aber er ist sensibel und informiert und versucht, diese neue Entwicklung und die alten mehr auf dem Gebiet des Feminismus als auf dem Gebiet des Proletariats oder des Kolonialismus. Aber überall versucht er, so etwas wie vorläufige Kompromisse theoretischer und politischer Art zusammenzudenken. Und deswegen ist interessanterweise übrigens in einer Form der Methodologie. Er hat eine Logik der Wissenschaften vorgelegt, die eine Methodologie ist. Und dort gibt es ein ganz wichtiges Kapitel über The Logic of the Moral Sciences, wobei Moral Sciences ein wichtiger Begriff ist für die klassischen Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft. Das sind alle die Wissenschaften, die sich auf das Handeln beziehen. Moralisch ist da nicht zu begreifen als sozusagen moralisierend oder normorientiert, sondern es ist sozusagen das, was handlungsorientiert ist, so wie bei Marx sich auch die Rede vom moralischen Element in der Bestimmung der Reproduktion des Arbeitsvermögens findet. Da ist auch genau dieses gemeint, dass historisch bestimmte, durch Praxis sozusagen verankerte Moment, das eben über die bloßen biologischen und anderen Bestimmungen hinausgeht. Und in diesem Sinne Moral Sciences, das ist dann ins Deutsche übersetzt worden in der ersten Auflage, interessanterweise, durch Geisteswissenschaften. Und ein Begriff, der dann eine erhebliche Karriere hatte. Es war nicht die erste Verwendung des Begriffs, aber doch folgenreich. In den weiteren Auflagen ist es dann korrigiert worden, weil sich zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland dann ein Konkurrenzverhältnis aufgetan hat. Darauf werden wir dann noch kommen. Ich sehe, hier muss ich jetzt erstmal einhalten. Ich werde dann nächstes Mal an dem Punkt wieder ansetzen und da nochmal eine kurze Einleitung zu machen und hoffe, Sie können mir folgen.